Amen.
Aufarbeiten, so Lob und Dank. Schwester, du musst ein bisschen Ton runter. Alles klar. Ohne Kampf kein Sieg, das ist das Thema und die Überschrift, was ich habe. Der Krieg geht weiter. Halleluja, der Krieg geht weiter. Egal was es ist, nach unserer Bekehrung, nach unserer Taufe, nach Ostern, geht das Leben nicht mehr so wie bisher. Es ist viel errungen, viel erkämpft und jetzt muss das Land eingenommen werden und behalten werden. Nach dem Sieg muss man immer weitermachen, bis das Land behalten wird. Eingenommen ist schnell, so Blitzkrieg ist ganz schnell, aber dann diesen Blitzkrieg zu verarbeiten. Jesus hat gesiegt, Halleluja, er ist König. Als Christ, ja, muss ich weiterkämpfen jetzt. Das, was er erledigt hat, was er besiegt hat, das muss ich jetzt verarbeiten. Entschuldigung. So, wir müssen uns auseinandersetzen, wir müssen uns behaupten, was auch immer ist, wo auch immer und wann auch immer. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, heißt es in der Bibel, und wir müssen ganz fest daran arbeiten. Der innere oder äußere Sieg ist errungen, er hat die Fürsten und Gewalten zur Schau getragen und einen Triumph daraus gemacht, und jetzt müssen wir aus diesen Geistern, Dämonen, Gedanken oder was auch immer sein mag, Triumph daraus machen. So wie ein Mensch denkt, so lebt er auch. Das ist auch ein Schlüsselwort, was mich beschäftigt oder ein Gedanke. Du musst mit Neid und Eifersucht fertig werden, jetzt diese inneren Probleme aufarbeiten, den inneren Schweinehund besiegen. Nicht nur den Teufel, den hat der Herr Jesus besiegt, aber der innere Schweinehund, der muss besiegt werden. Der muss aufgearbeitet werden. Mein Ego und so weiter. Dann darfst du das nicht mehr begehren und das nicht mehr begehren. Du musst da einen Abstrich machen und zwar da kein falsches Zeugnis mehr reden, diese Gebote Gottes zu verwirklichen. Und das ist jetzt unser Auftrag, die Gebote Gottes zu verwirklichen, zu aufzuarbeiten, dem Argen keinen Raum zu geben, ja, dich nicht mehr zu ärgern, ruhig bleiben, so wie der Herr Jesus am Kreuz. Er war still, er hat nicht geschrien, nicht gebrüllt, außer in deine Hände lege ich meinen Geist, verstehst du, und rief er aus und dann war es vorbei. Wir sind begnadigt und jetzt muss die Gnade mit Leben gefüllt werden, ausgelebt werden, was die Gnade auch immer ist. Also der Kampf geht weiter, der Krieg geht weiter. Wenn ich daran denke, so in der Geschichte, David wurde als König gesalbt und man denkt, oh Halleluja, die Salbung, das ist alles. Nein, mit der Salbung fing das alles an. Da wurde gejagt wie ein Kaninchen, da musste sich verteidigen, musste sich verstecken, musste alles Mögliche. Er musste den Thron erkämpfen. Er war 7 Jahre König in Hebron und dann bis er nach Jerusalem kam. Ohne Kampf keine Krone. Im Leben muss man sich alles erkämpfen, egal wo es ist, auch im Beruf. Verstehst? Dann machst du die Lehrjahre und so weiter und dann nach den Lehrjahren kommt die Bewährung, das Gesellendasein, bis du dann die Meisterprüfung machst, schließlich. So, im Leben, im Beruf, nur einmal eine Entscheidung zu treffen, das ist nicht das ganze Leben. Im Leben muss alles erkämpft und errungen werden. Im Beruf, in der Partnerschaft, im Besitz, im Eigentum, was auch immer ist, was im Glück. Es reicht nicht aus, dass du mal irgendwo Glück gehabt hast. Nein, jetzt muss das Glück auch erarbeitet werden und ausgelebt werden. Oder der Erfolg. Warum sollen wir überhaupt kämpfen? Nur eine gute Frage. Weil die Welt noch voller Teufel ist. Und der Teufel gibt niemand freiwillig auf. Der gibt niemand freiwillig auf. Er kommt immer wieder zurück und passt auf, ob das Haus bewohnt ist. Denk an diese Geschichte, was Jesus erzählt, wo die Dämonen ausgefahren sind und dann durchwandern sie wüste Städten und sie suchen, wo sie bleiben könnten. Und der Teufel hat keine Bleibe. Er versucht nur bei dir und bei mir, sich einzunisten. So wie ein Ungeziefer. Und weil der Teufel immer noch los ist, ja, und wir erleben diese Tage ganz schrecklich. Wir haben Ostersonntag, ich komme kaum nach Hause und höre dann die Nachrichten, in München, da ist ein Verrückter, eine Kirche mit 500 Leuten besetzt, da ist ein Verrückter, der verletzt und verwundet 24 Leute, die Leute verlassen fluchtartig die Kirche, Leute vergessen sogar ihr Geld, ihre Handtaschen, lassen sie alles liegen. Und eine Frau hat eine Handtasche liegen gelassen mit fast 1000 Euro. Verstehst? Nur, dass sie gerannt hat, Kind unter dem Arm genommen und weg. Oder jetzt, was in Sri Lanka ist, verstehst du, dass 350 Menschen umgekommen sind von einem verrückten Terroristen. Verstehst? Die Welt wird immer verrückter, immer dämonischer. Und das an Ostern. Verstehst du? Wenn es normaler Tag wäre. Weißt du, dann Ostern. Man muss überlegen, es ist schrecklich, in welcher Welt wir leben. Der Teufel wird jeden Tag frecher, jeden Tag böser, jeden Tag, ja, warum? Weil Jesus die Hölle geplündert hat und jetzt denkt er, jetzt muss er die Kirchen kaputt machen. Die Kirchen leben ganz gefährlich, vor allem die großen Kirchen, Stadtkirchen wie Notre Dame oder was auch immer ist. Auch Notre Dame ist mir gar nicht sicher, ob das ein wirklicher Brand war, also was sich selbst entzündet hat. Denn ein paar Minuten vorher sind Leute auf dem Dach spazieren. Also ich habe Videos gesehen, dass die Leute spazieren gegangen sind. Wer weiß es? Weißt du, man kann heute alles sagen, aber ich glaube eher an Brandstiftung, denn der Teufel versucht, Kirchen, große Kirchen, alte Kirchen, bewährte Kirchen, auch Gemeinden anzugreifen, wie jetzt in Sri Lanka. Der Teufel tobt, weil die Hölle geplündert ist. Er möchte wieder die Hölle hier auf dieser Erde veranstalten. Und Christen jetzt sind dran, sich zu behaupten. Christen müssen aufpassen. Christen müssen einfach ihr Leben fest in Gottes Hand nehmen und legen und jeden Tag beten, Psalm 91, Gott bewahre mich, bewahre mich, bewahre mich. Wir leben in so gefährlichen Zeiten. Du bist nirgendwo sicher. Und jetzt musst du dich behaupten. Wir haben die Freiheit, wir sind freigelassen und sind die Sünden vergeben. Und jetzt muss ich die Freiheit ausleben. So wie diese amerikanischen Sklaven mal. Die sind freigelassen worden, aber viele sind mit der Freiheit gar nicht zurechtgekommen. Sie sind wieder Sklaven geworden. Mit dem Teufel darf man keine Kompromisse machen, ihr Lieben. Nicht mal den kleinen Finger ihm geben. Nicht nett zu sein. Oder dulden und so auf sich, naja, die tun mir leid. Nein, der Teufel darf uns nicht leid tun. Er ist unser Feind, er ist unser Widersacher. Gegen den kämpfen wir mit alles, was in uns ist. Und wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Der Kampf geht weiter, Leute. In 1. Timotheus 6, Vers 12, da schreibt der Apostel Paulus an seinen Schüler, kämpfe den guten Kampf, Timotheus, den Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugnissen. Kämpfe den guten Kampf. Es reicht nicht aus, dass du einmal dich bekehrt hast, einmal dich taufen ließ, einmal ja die Herrlichkeit Gottes erlebt hast. Wir müssen ständig in dieser Herrlichkeit Gottes leben, im Sieg leben. Ich denke nur an Elia. Der Elia hat ja vom Karmel ein großes Spektakel veranstaltet. Das Feuer fiel vom Himmel, 800 Baalspriester wurden abgeschlachtet und so weiter. Aber dann begann die Kleinarbeit. Dann, als er nicht mehr leben wollte, als die Depression über sein Leben kam, als die Isabel sagte, morgen, Elia, komm dein Kopf dran. So wie einer von diesen Baalspriester. Aber was macht Gott? Gott stärkt ihn, dass der Kampf geht weiter. Elia, du musst jetzt einen neuen König salben, den Jehu, den Hasael, den Elisa als neuen Propheten, der in deinen Spuren weitergeht. Und du gehst zum Berg Gottes hinauf. Und er ging in dieser Kraft, in dieser Speise, die er bekommen hat, in dieser Höhle vom Engel Gottes. Er ging bis zum Endsieg. Den gesalbt, den gesalbt, den gesalbt. Du siehst, der Kampf geht weiter. Wir dienen dann in einer anderen Dimension. Und wir müssen weiterkämpfen, dass alle Feinde, die Jesus Feinde sind, sind auch deine Feinde, dass sie alle unterworfen werden und dass Jesus Christus als König herrschen kann. In 1. Korinther 15, Vers 25 heißt, denn er muss herrschen, bis Gott ihm, also Jesus, alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Er muss herrschen. So lange ist er im Himmel. So lange kann er nicht kommen. So lange müssen wir hier unten arbeiten und die Gemeinde Jesu bauen, das Reich Gottes predigen und so weiter, bis alle Feinde untertan sind dem Herrn Jesus, dass er als König herrscht. Oder Hebräer 10, Vers 13. Seitdem wartet er, also Jesus im Himmel, bis seine Feinde ihm als Schemel unter die Füße gelegt werden. Seitdem wartet er. Jesus wartet, dass du deine Feinde besiegst in deinem Leben. Und du hast eine ganze Menge Feinde. Dein Stolz, dein Ego, dein Neid, dein Eifersucht und vieles andere mehr. So lange müssen wir den Stress hier aushalten, bis der letzte Feind in deinem, meinem, unserem Leben besiegt ist. Der äußere Feind ist besiegt, aber jetzt kommen die inneren Feinde und die sind viel schlimmer, viel gefährlicher. Die inneren Feinde, die meisten Firmen gehen kaputt, weil innen drin das nicht mehr stimmt. Das Verhältnis des Betriebsleiters, Geschäftsführer mit seinen Mitarbeitern oder eine Ehe geht kaputt, wenn die Partner nicht mehr zusammenstimmen. Ja. Und Jesus muss der Herr werden in unserem Leben. Und bis sich alle Feinde unter seine Füße gelegt worden sind, uns geht's wie dem Johannes, dem Evangelisten. Dieser Johannes ruhte an der Brust Jesu. Und wir müssen auch so weit hinkommen, dass wir an Jesu Brust ruhen. Einfach so wie dieser Johannes, wir kennen das Bild vom Abendmahl. Jesus, dieser Johannes ruht an seine Seite. Wir müssen bei ihm bleiben. Das ist der Kampf. dass ich bei Jesus bleibe, auch wenn alle anderen fliehen. Johannes blieb bei Jesus am Kreuz bis zum Schluss. Die anderen sind untergetaucht. Wir müssen die Stange halten und wir müssen den Sieg proklamieren und sagen, ich bleibe dabei. Und Jesus handelt dann mit diesem Johannes. Johannes, das ist deine Mutter, das ist dein Sohn Maria, dieser Johannes und so weiter. Und alles, Jesus, Johannes erlebt Jesus ganz hautnah. Es reicht nicht nur, dass du an den Sieg denkst, du musst auch den Sieg ausleben und zur völligen Ruhe in Jesus kommen. Das ist, dass alles unter die Füße Jesu gelegt ist. Dass seine Feinde, ja, der Fußschemel für dich ist. Es reicht nicht aus, dass du aus Ägypten ausgezogen bist, so wie die Israeliten. Es hat nicht gereicht, dass sie aus Ägypten rausgeführt worden sind. Die mussten auch in dieses gelobte Land einziehen. Und Josua führte diesen Volk Israel von Glaubenskampf zu Glaubenskampf, vom Sieg zu Sieg. Und da mussten die Feinde eingenommen werden. Da musste Jericho, eine feste Stadt, eingenommen werden. Da mussten die ganzen Völker vertrieben werden. Und auch in unserem Leben müssen die ganzen Kanaaniter vertrieben werden. Was die Kanaaniter auch immer sind. Ich werde in den nächsten Tagen darüber sprechen. Gibt es eine ganze Menge Kanaaniter und Philister und so weiter, die versuchen, in unserem Leben zu dominieren. Wir müssen kämpfen gegen das ganze ungöttliche Wesen. Nicht draußen in der Welt. Verstehst du? Das vergisst es. Die Welt ist in uns. Die Welt ist um uns. Da ist die Welt. Wir müssen gegen den Stolz kämpfen, gegen unsere Ich-Sucht. Ich, mein und mir. Wir denken, wir sind die wichtigsten Personen. Ohne mich geht die Welt nicht mehr weiter. Ja, dass wir uns gar nicht mehr so wichtig nehmen. Das ist gekreuzigt sein mit Jesus Christus. Der Kampf geht weiter. Gegen die ganze Profilierungssucht. Also ich will mich bekehren. Und ich weiß noch wie heute, da hat sich einer bekehrt bei uns in der Kirche. Und nach der Taufe fragt er, wie werde ich heute Ältester? Wann werde ich Ältester? Verstehst du, wie lange dauert das noch? Weißt du, bekehrt und gleich Ältester werden, das geht nicht. Viele Leute möchten gleich eine große Stellung irgendwie sich profilieren und sich verwirklichen. Nein, wir müssen sie erstmal dienen. Toilette putzen, Schuhe putzen oder was weiß ich, Füße waschen den Heiligen. Vieles andere mehr. Wir müssen kämpfen gegen unsere ganze Habgier. Ich will haben, ich will gesegnet werden. Herr, ich will geheilt werden. Du bist gar nicht mehr wichtig. In dem Augenblick, wo du dein Leben Jesus abgegeben hast, bist du gar nicht mehr wichtig. Denk drüber nach. Darfst du gar nicht mehr wichtig nehmen. Und dann, wir müssen kämpfen gegen die ganze Selbstgerechtigkeit. Ich bin okay, ich bin in Ordnung. Der Kampf geht weiter. Schau dich mal im Spiegel an. Dann wirst du merken, was da noch alles gemacht werden muss. Wir müssen ankämpfen gegen unsere Wankelmütigkeit. Heute Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn. Wir sind im siebten Himmel und morgen sind wir in der sechsten Hölle. Verstehst du? Und zu Tode betrübt. Wir müssen ankämpfen gegen unsere Hartherzigkeit. So viele Christen sind hartherzig, die können über Leichen gehen. Wir müssen ankämpfen gegen die Unversöhnlichkeit. Also nein. Und so weiter. Und ja, wir können schon vergeben, aber nicht mehr vergessen. Und auch das ist wichtig, dass wir lernen, nicht nur zu vergeben, sondern auch zu vergessen. Herr, gib mir ein Blackout. Und ich weiß das. Sogar Bilder, die du vielleicht gesehen hast, Erlebnisse, die du erlebt hast. Ich denke nur an Vergewaltigung, an Missbrauch und Ablehnung und so weiter, dass du die Sachen alles vergessen kannst. Blackout. Herr, ich will nicht mehr dran denken. Und ich vergesse, was da hinten ist. Das ist ein Kampf. Das zu vergessen, was du alles schon erlebt hast an negativen Sachen. Und es ist Gnade, wenn du vergessen kannst. Vergessen ist eine große Gnade. Nicht nur vergeben. Wir haben den Leuten schon vergeben. Aber wir haben es nicht vergessen, was die Leute uns angetan haben. Also, die ganze Hartherzigkeit, die ganze Unversöhnlichkeit, die ganzen Schwächen. Der Kampf geht weiter. Oh, ich möchte das erledigen und das erledigen und das erledigen und das erledigen und jenes erledigen. Und Paulus sagt, ich habe dreimal gefleht, gefastet und gerungen, dass dieser Pfahl aus meinem Fleisch gezogen wird. Und was hat der Herr gesagt? Lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das ist auch unser Kampf, dass wir uns genügen lassen an der Gnade Gottes. Da ist so viel Kraft in der Gnade Gottes, da muss ich nicht noch kämpfen und was nachlegen und was noch, ja, was unternehmen gegen unsere Schwächen. Paulus sagt, und jetzt will ich mich meiner Schwachheit rühmen am allermeisten. Bin ich schwach, dann bin ich stark. Weißt du, bei Gott wird alles umgedreht, auf den Kopf gestellt. Wir müssen ankämpfen gegen die falschen, faulen Kompromissen. Du, da ist eine ganze Menge. Um des lieben Friedens willen. Du kannst nicht mit Teufel und mit negativen Menschen und mit bösen Menschen, mit gottlosen Menschen Frieden haben. Ja, wir müssen kämpfen. Der Kampf geht weiter gegen das Fleisch. Ich habe mal ein Zeugnis von jemandem gehört. Nach der Taufe steht die Person auf. Also es war eine ganze Weile nach der Taufe war das. Steht die Person auf, ich bin getauft worden, aber mein alter Adam kann schwimmen. Verstehst du? Der alte Adam, die alte Eva kann schwimmen, die kommen immer wieder hoch. Die müssen wir ständig unterm Wasser halten. Das ist richtig ersaufen. Wir kämpfen nicht gegen das Fleisch oder gegen fleischliche Sachen. Ja, wir müssen vieles bekämpfen in uns zuerst mal. Ja, ich will, ich muss es haben, ich muss mich durchsetzen, ich muss mich behaupten. Vergiss es. Wir müssen uns nicht durchsetzen. Wenn der Herr es will, kommt das alles von selbst. Das ist meine Erfahrung. Ich muss dem lieben Gott nicht nachhelfen. Aber dieses nicht nachhelfen wollen und können, ja, das ist ein Kampf. Wir kämpfen gegen die Gottlosigkeit. Der Teufel ist der erste Gottlose und all die anderen, die abgefallenen Menschen, die nicht mit Gott leben und wandeln. Wir müssen kämpfen gegen die Menschen, gegen die öffentliche Meinung. Überleg einmal, der Kampf geht weiter. Was ich hier sage, das spreche aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich muss weiter kämpfen gegen unbelehrbare Menschen, die sich nicht sagen lassen, unverbesserliche Menschen, verbiesterte Menschen, verstehst du? Ich muss einfach weitermachen. Und ich muss predigen zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Und wir kämpfen gegen eine Menge von Dämonen und Teufeln. So viele Christen leben heutzutage, ja, die denken, ein ruhiges, gelassenes Leben. Wenn du Christ wirst, wirst du Kämpfe haben. Und wenn du keine Kämpfe hast, entweder lügst du oder merkst nichts, was mit dir los ist. Wir haben Kämpfe. Wir haben eine ganze Menge Kämpfe. Viele wollen nur in Ruhe gelassen werden. Ja, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Nein, das reicht nicht aus. Und das Natürlichste ist, dass du Kämpfe hast und dass Gott dich ständig, du denkst, jetzt geht alles wieder gut, dich aus der Bequemlichkeit rausholt. Viele wollen nicht gestört werden in ihrer sanften Ruhe und sanften Frieden. Auf dem Friedhof kannst du ruhen, aber nicht im Glauben. Der Kampf geht, solange wir leben, geht der Kampf weiter. Viele Menschen sagen, warum soll ich überhaupt kämpfen? Ich muss ja nicht. Ja, Christus hat für mich gekämpft. Das ist eine falsche Theologie, eine falsche Anschauung und Philosophie. Also, Christus hat für mich gekämpft, ich muss nicht kämpfen. Nein, er hat uns gezeigt, wie man kämpft, wie man aufs Ganze geht. Dass man alles in die Waagschale wirft und so weiter. Er hat am Kreuz den vollständigen Sieg errungen, äußerlich. Aber jetzt muss ich innerlich, das, was ich vorhin aufgelistet habe, ich muss gegen meine negativen Gedanken kämpfen. Was glaubst du, das meiste im Kampf passiert in meinem Kopf, in meinen Gedanken. Gedanken. Ja, da muss ich ständig sagen, weißt du, da ist ein Gedanke so und ein Gedanke so, ein Gedanke so, ein Gedanke so. Der weiße und der schwarze Wolf. Kennst du diese Geschichte? Ja, und den Wolf, den du fütterst, der siegt in deinen Gedanken. Viele glauben, alles, was Christen und so weiter zu tun brauchen, ist nur, ja, ich ruhe in Jesus. Und es muss gelernt werden, in Jesus zu ruhen, die Klappe zu halten. Verstehst du, schimpfen die Leute da, sagen die was und was Negatives über dich und so weiter, falsches Zeugnis verbreiten sie über dich, Mund halten, Stille sein. Doch, komm, es wird so viel gelogen über uns. Ich mach weiter. Das will gelernt sein, sich nicht aufzuregen. Ich habe euch die Geschichte erzählt von diesem Norweger Heiligen da, der am Kreuz mal für Jesus leiden wollte und in Christi Stadt sein. Und er sagte, ich würde es machen, bis da einer kam und sein Geld vergessen hat. Und das hat er gesehen und beobachtet, dass der junge Bursche das Geld mitgenommen hat. Und da kommt der Reiche wieder zurück und sucht seinen Geldbeutel oder sein Portemonnaie. Und da wusste er ganz genau, da war nur der arme Wanderjunge, der hier das Geld mitgenommen hat. Und dann fängt er an, den zu schlagen und zu quälen und so weiter. Und dann, er hängt am Kreuz. Ja, er will ja für den Heiland, ist ja gestorben. Ein Toter spricht nicht. Ein Toter schweigt. Der hängt am Kreuz. Und plötzlich sagt er, ich halte es nicht mehr aus. Und stieg runter und sagt, hör doch auf zu streiten. Und gib das Geld zurück. Und dann kommt der Heiland auf ihn zu und sagt, so, hör mal, du wolltest ja schweigen, du wolltest ja mit mir leiden. Weißt du, wir müssen mitleiden, wir müssen das Unrecht mit unseren Augen mit ansehen und das Unrecht ertragen und erdulden, verkraften. Das siehst du, das ist ungerecht. Aber was willst du gegen die Ungerechtigkeit machen? Und wenn wir noch weiter in die Zeit hineingehen, wir werden noch viel mehr Ungerechtigkeit erleben. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, die Liebe wird bei vielen erkalten. Und dann musst du schweigen, als Kind Gottes musst du schweigen, stille sein. Und sagst, ja, das gehört dazu. Das ist der Abfall. Wir leben in der Zeit des Abfalls. Und dass du nicht mehr streitest, dass du nicht mehr aufregst, dass du nicht mehr stressen lässt, was auch immer ist. Wie macht man, dass man den Sieg Jesu in Anspruch nimmt? Weißt du, es ist so kompliziert. Wie hat Jesus, wir haben die Aposteln ja auf Erden gemacht, wir haben das gemacht. Lies mal Matthäus 10, Vers 34 bis 39. Ich streife das nur, ich lese ja nichts. Das könnt ihr zu Hause als Hausaufgabe nachlesen. Was sagt Jesus hier? Meint ihr, jetzt bitte halte ich fest, was ich dir vorlese, meint ihr, ich bin gekommen, Frieden auf Erden zu bringen? Glaubst du das? Glaubst du, dass ich gekommen bin, Frieden auf Erden zu bringen? Nein, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen und den Frieden von der Erde wegzunehmen. Seit Jesus gekommen ist, seit Jesus gelebt hat, ist der Friede weg von der Erde. Die ganzen Kriege, Kreuzzüge, was weiß ich, alle Kriege durchweg, die in der Geschichte waren, waren Religionskriege. Geh mal nach. Die Orthodoxen gegen die Westkirche, Katholiken, Moslems gegen Christen. Und das erleben wir heutzutage erst so richtig. Denk an Sri Lanka. Da opfern sich die Leute selbst, jagen sich selbst in die Luft. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Und jetzt pass auf, was der Herr Jesus sagt. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Der Kampf geht weiter. Menschen werden entzweit. Was heißt Tochter und Mutter, Vater und Sohn, verschiedene Freunde und Nachbarn, die entzweien, plötzlich haben sie sich in die Haare. Und hier heißt es weiter, denn ich bin gekommen, die Menschen zu entzweien, mit einem Vater oder seine Tochter und ihre Mutter und so weiter und die Schwiegertochter und die Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein, steht in der Bibel. Matthäus 10, lies mal noch nach, das ist nicht meine Erfindung, das sind Worte Jesu Christi. Und dann sagt der Heiland, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Also soll der Vater und Mutter ehren, steht ja im Gebot. Und das ist das einzige Gebot, was Verheißung hat. Alle anderen Gebote kannst du ja vergessen, bringt dir nichts. Aber gerade Jesus sagt hier, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das sind Worte Jesu. Achtung! Jesus ist nicht gekommen, Frieden auf Erden zu bringen. So wie die Engel da gesungen haben, Friede auf Erden. Er ist nicht gekommen. Es muss Auseinandersetzungen geben. Denk, Herodes, wie er das Ehepaar verfolgt, wie er Kinder niedermesselt oder später, oder in der Gemeinde, in der Kirchengeschichte, da gibt es Spaltungen. Und Paulus sagt, es muss Spaltungen geben. In der ganzen Christenheit, schau, wie die Christenheit zerrissen ist. Wie viele Sekten und wie viele Gemeinden in dieser Welt gibt. Katholisch, evangelisch ist nur das Große. Die ist zerrissen. Auch der Islam. Alle 50 Kilometer glaubt jeder immer an was anderes. Das ist keine Einigung. Die Religion ist zerrissen. Alle Religionen sind zerrissen. Nicht nur die Christenheit. Auch der Buddhismus ist zerrissen und gespalten in so viele Grüppchen und Kriegen und Weltanschauungen. Die einen glauben so und so. Weil ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und ja, diese Worte schlagen den ganzen Philosophen und Theologen einfach ins Gesicht und sagt, was? Liebe und Frieden? Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Der Kampf geht weiter. Jesus sagt weiter, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es wiederfinden. Das Christentum ist mit Gewalt verbunden. Von wegen, wir sprechen da über den Islam und schimpfen auf den Islam und zeigen mit dem auf die Mohammedaner, wie friedlich sie sind. Verstehst du, dass sie Bomben in die Luft jagen und die Christen in die Luft jagen? Aber drei Finger zeigen zurück auf die Christen. Schau die Christen an. Was haben sie in der ganzen Mittelalter gemacht mit den Inquisitionen, mit den ganzen Hexenprozessen? Denk doch drüber nach. Das ist alles voller Gewalt. Verstehst du, als ich mit meinen Kindern die Bibel gelesen, das Alte Testament, wo Gott befohlen hat, die Amalekiter auszurotten, dem König Saul, und es nicht getan hat, der war auch ein moderner Theologe. Der hat gesagt, ich kann doch nicht diese Leute, unschuldige Menschen vernichten. Und deshalb hat er seine Königswürde verloren, dieser König Saul. Und als ich das gelesen habe, was er alles getrieben und gemacht hat nachher, er wollte beweisen, er ist jetzt der Eiferer Gottes. Und dann sagt einer meiner Kinder, Papa, Aber das war Gott, bevor er Christ wurde, dass er sowas den Menschen befohlen hat, sich einander abzuschlachten. Und Gott ist Christ geworden, er hat sich bekehrt durch Jesus Christus. Er hat Liebe gebracht, aber ganz was anderes. Nicht diese süße, schmalzige, schleimige Liebe. Das Christentum ist voller Gewalt. Voller Gewalt. Willst du nicht mein Bruder sein, ich schaue dir den Schädel ein. Verstehst du? Das ist diese Philosophie. Schau die ganzen Sekten. Wir sind im Recht, wir sind richtig. Und ihr seid alle falsch. Die Pfingstler, die schauen auf die Katholiken. Verstehst du? Oder die Freikirchler. Oder die Großtaufe haben und die Babytaufe haben. Was weiß ich? Die streiten sich gegenseitig. Martin Luther sogar, der die Bibel übersetzt hat, der hat die Wiedertäufer ersaufen lassen. Extra hat er befohlen, ertränkt die Wiedertäufer. Verstehst du? Das ist ein Christen. Der steht in der Bibel, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Aber er sagt, die sollen ersauft werden, weil sie die Babytaufe abgelehnt haben. Und so sind Streitereien. Meine Erkenntnis ist die beste. Verstehst du? Das ist hier diese Feindschaft. Rechthaberei. Religiöse Rechthaberei, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Schau, dass du religiösen Menschen nicht begegnest, wenn du irgendwie kannst. Und geh den Leuten aus dem Weg. Jesus sagt, du kannst, oder in der Bibel steht es, du kannst eher einen Löwen umgehen und Löwen aus dem Weg gehen, aber nicht einen religiösen Menschen. Verstehst du? Matthäus 10, Vers 16 weiter. Und Jesus sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig und ohne Falsch wie die Tauben. Das ist, der Krieg geht weiter. Bist Kind Gottes geworden, liebst den Herrn Jesus, gehst in den Gottesdienst, willst nur beten, deine Ruhe haben. Was machst du? Der Teufel gibt dir keine Ruhe. Ich weiß, wie es geht. Weißt du, ich bin als junger Christ in die Gemeinde gegangen. Ich habe gedacht, ich bin Kind Gottes, ich liebe den Heiland. Aber was ich alles in der Gemeinde während des Gottesdienstes gemacht habe, das Mädel gefällt mir. Und wie blöd der angezogen ist, verstehst du? Wie der sich da benimmt, verstehst du? Lauter kritische Gedanken. Ich habe ständig über andere Leute kritisiert, während ich der Predigt zugehört habe. Bis Gott mir gesagt hat, Johannes, schau dich selbst an. Schau nicht auf die anderen, verstehst du? Kritisiere nicht die anderen, richte nicht die anderen, richtet nicht, auf dass sie nicht gerichtet werden. Das ist, wie wir fertig werden sollen mit dem Richtgeist. Und dann heißt es weiter, hütet euch vor den Menschen, denn sie werden euch ein Gericht überliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln und euch vor Statthalter und Könige führen und werden um meinetwillen ja, euch peinigen und ihr müsst Zeugnis ablegen. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie und was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid, die da reden, sondern der Geist eures Vaters wird mit euch sein und wird durch euch reden. Weißt du, wir werden verhört. Wir werden auseinandergerissen. Und das ist der Krieg jetzt weiter. Da kommen Spannungen. Ich werde nie vergessen, als ich Kriegsdienst verweigerte. Ich bin ja Pazifist. Ich habe Kriegsdienst abgelehnt, auch Ersatzdienst habe ich abgelehnt. Ich wäre lieber in so verrückten Anstalt gegangen, den Leuten gedient, aber nicht irgendwie beim Roten Kreuz oder wo ich dann die Leute gesund pflege und dass sie wieder an die Front geschickt werden sollen. Das war meine Philosophie. Verstehst du? Und dann sitze ich da, vor mir war ein Jehovas Zeuge, sehe ich noch heute, da kam Schweiß gebadet raus und ich bin junger Christ, bin ja 18 Jahre alt, bin gerade zum Glauben so frisch gekommen. Habe nur ein bisschen mich informiert über die Bibel, du sollst nicht töten, du sollst nicht töten, du sollst nicht töten. Da habe ich die ganze Zeit mir vorgebetet, du sollst nicht töten, du sollst nicht töten, das ist ein Gebot Gottes, du sollst nicht töten. Ja, und dann komme ich rein und da sitzen 6 Leute, religiöse Leute, sogar ein Pfarrer war dabei, verstehst du, ein Theologe, der hätte mich auseinandergerissen. Aber ich habe gebetet, Herr lieber Heiland, genau diese Stelle, es wird euch gegeben, was ihr sagen sollt, macht euch keine Gedanken. Ich habe mir zu viel Gedanken gemacht, mir zu viel gesorgt. Und dann sitze ich da, die erste Frage, glauben Sie, was in der Bibel drin steht? Das war die erste Frage. Ich habe gesagt, ja, 100%. Für mich ist die Bibel Wort Gottes und unumstößlich, ich glaube von ganzem Herzen an das Wort Gottes. Und dann sagte, haben Sie schon mal die Geschichte gelesen, wie Petrus dem einen das Ohr abgeschlagen hat? Ich habe gesagt, ja, habe ich gelesen. Ja, was glauben Sie, warum der Petrus ein Schwert bei sich führte? Ich war so blöd, ich wusste gar nichts, verstehst du? Aber der Heilige Geist gab mir einen Blitzgedanken. Damals gab es noch wilde Tiere. Und er musste sich gegen die wilde Tiere verteidigen. Ja, und dann, nach 10, 15 Minuten war ich frei, kam ich raus. Der Jehovas Zeuge, der vor mir war, der schwitzt sich immer noch den Schweiß ab und ist nicht durchgekommen. Aber weil mir der Heilige Geist das richtige Wort im richtigen Augenblick gegeben hat, verstehst du?
Ich war fertig. Ich war junger Christ. Und der Heiland sieht, wie schwach und wie stark du bist. Und er hilft unserer Schwachheit. So, denn nicht ihr seid, die da reden, sondern der Geist meines Vaters wird euch geben. Deshalb, wenn du dich verteidigen musst, irgendwo auch immer, mach dir keine großen Gedanken. Gott wird dir das richtige Wort im richtigen Augenblick gerade dir in den Mund legen. Und dann heißt es hier weiter, er wird aber, da wird ein Bruder den anderen zu Tode ausliefern. Und der Vater ist das Kind, die Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und zu Tode bringen. Der Opa von meiner Frau, der wurde ins KZ geliefert von seinem eigenen Sohn. Da hat sein eigener Sohn gesagt, unser Vater glaubt in der Bibel, das Heil kommt von den Juden. Deshalb wurde nach Dachau ins KZ gebracht und in Mauthausen wurde dann vergast. Und der eigene Sohn hat den Vater ins Gefängnis gebracht. Der ist natürlich über die Ostern als Pilot mal ist abgestürzt nachher später. Gott hat es auch zu ihm gesprochen. Weißt du, Gott lässt nichts ungestraft. Aber der eigene Sohn bringt den Vater ins KZ. Und er war kein Jude. Verstehst du? Aber du siehst, mein Vater glaubt, dass das Heil aus den Juden kommt. Und natürlich wurde die Bibel durchsucht. Und gerade diese Stelle gesucht, da hat er immer rot unterstrichen, das Heil kommt aus den Juden. Ja, stimmt's auch. Und dann, ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Der Kampf geht weiter. Wer aber außer bis ans Ende, der wird errettet werden. Halleluja. Eines seiner schönsten Lieder war sicher in Jesu Armen. Verstehst du? Wo er dann vergast wurde in Mauthausen. Jemand kam rüber und hat dann nachher erzählt der Familie, wie der Opa gestorben ist. Toll. In Frieden. Aber der eigene Sohn, muss vorstellen, der eigene Sohn. Wenn sie euch aber verfolgen, dann geht in eine andere Stadt, so flieht in eine andere Stadt. Und ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen oder fertig werden, bis des Menschensohn wiederkommen wird. Und ein Jünger ist nicht über den Lehrer. Jetzt pass auf, der Kampf geht weiter. Ein Jünger ist nicht über den Lehrer und ein Sklave nicht über seinen Herrn. Haben sie mich verfolgt, hat Jesus gesagt, werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mich gekreuzigt, werden sie auch euch kreuzigen. Haben sie mich angespuckt, werden sie euch auch anspucken. Haben sie mich schlecht behandelt, werden sie auch euch schlecht behandeln. Wir müssen aber bis ans Ende ausharren. Das ist nämlich der Kampf. Herr, hilf mir, dass ich durchhalten kann, dass ich meinen Glauben nicht aufgebe, dass ich nicht schwach werde, dass ich dich nicht verleugne. Das war in der Urgemeinde eines der großen Gebete, dass ich nicht den Kriegs mache nur und den großen Zehnten vom Kaiser Hadrian küsse und dann bin ich gerettet. Oder ein Parfüm da auf seine Füße streue oder sprühe oder was weiß ich und dann bin ich gerettet. Nein, dass ich nicht kapituliere, dass ich nicht aufgebe. Jesus verspricht uns auf keinen Fall ein problemloses Leben, einen problemlosen Weg. Viele denken ja, ich glaube an den Heiland, Halleluja, ist das wunderbar. Ich warne dich. Der Kampf fängt an. Epheser 6, Vers 12. Und ich begründe das, was ich dir sage, mit dem Wort Gottes. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher in der Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Warum sollen wir kämpfen? Warum müssen wir kämpfen? Weil Gott es so will. Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut. Gott will, dass wir kämpfen. Wir sind zum Kämpfen geboren. Der Mensch, das Kind, das geboren wird, das Mutterschoß durchbricht, es muss raus, es will raus. Es hält nicht da in diesem Mutterleib aus. Es muss kämpfen. Und vom ersten Moment kämpft der Mensch. Und wenn er nicht mehr kämpft, hört er auf zu leben. Und das ist unsere Aufgabe. Gott will unsere Hingabe. Und das ist, der Kampf geht weiter, Geschwister. Hingabe ist kein Werk. Hingabe ist ein Vertrag. Denk, was du willst, aber es ist etwas, ich verkaufe mich selbst. Herr, hier bin ich. Verstehst du, nicht nur Lebensübergabe, die Hand aufheben, aber das hat Konsequenzen. Hingabe ist ein Vertrag. Ich verkaufe mich selbst. Paulus sagt in Römer 1, Vers 14, und ich bin jetzt ein Schuldner Jesu Christi. Christus hat Paulus gekauft. Und der Herr Jesus hat dich und mich gekauft. Wir sind verkauft. Mein Leben ist verkauft. Ich lebe nicht mehr. Mein Leben existiert nicht mehr. Was ich lebe, lebe ich der Gnade Gottes, lebe ich für Jesus Christus. Ich habe keinen Anspruch auf mein Leben. Errettung ist ein Geschäft, ein Rechtsgeschäft. Wir sind ein Eigentum Jesu Christi. Jesus hat einen hohen Preis für dich und mich bezahlt. Wir sind Leibeigene. Denk doch drüber nach. Die meisten wissen gar nicht, was es ist. Du bist ein Leibeigener, ein Sklave. Wir gehören jetzt Gott und nicht mehr dem Satan, der Hölle, dem System dieser Welt. Der Kaiser, wer auch immer ist, der kann über mich nicht mehr verfügen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, sogar mehr als wir selber. Ja, das ist nämlich die Wahrheit. Wir sind Leibeigene. Viele verstehen es nicht, dass der Kampf weitergeht. Wenn ich so die Bibel anschaue, Hiob war ganz und gar Gott hingegeben. Hiob, weißt du, Gott kannte das Herz von Hiob. Er liebt den Herrn und nicht seinen Besitz und nicht, was er alles hat und so weiter. Er war völlig Gott hingegeben. Und das wusste der Hiob und das wusste auch der Satan. Er liebt Gott über alles. Und Gott ist ihm wichtig. Der würde auf alles verzichten, aber bloß nicht auf seinen Gott. Selbst als die Frau sagte, sag doch deinem Gott, dann haben wir Frieden. Dann können wir Kuchen essen, Kaffee trinken, uns im Garten hinsetzen, im Liegestuhl, können wir in Urlaub gehen, können wir uns entspannen. Ach, wie schön wäre das Leben. Denk noch darüber nach, was wäre aus dem Paulus geworden, wenn Paulus nicht ein Christ geworden wäre. Wenn er im Judentum geblieben wäre, hätte er seine Gebete runtergeleiert, hätte da die Gesetze ein bisschen gehalten, beachtet und weiß ich nicht. Er hätte Frieden gehabt. Aber nein, er hat Christus angenommen und Christus gedient mit Leib und Seele und Geist. Und das ist auch der Grund, warum Satan diese Herausforderung beim Hiob angenommen hat. Und gesagt, guck mal, der diente, nimm ihm das alles weg, du wirst merken, der spuckt dir ins Angesicht. Aber was hat unser Hiob gemacht? Der hat gesagt, Herr, nimm alles weg, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Herr, und ich werde nicht absagen, wenn wir von Gott das Gute empfangen konnten, könnten wir das Schlechte mitnehmen. Das nehmen wir alles mit. Und das ist nämlich, wenn du ein wahres Kind Gottes bist, du kannst alles mitnehmen, das Gute und das Schlechte, das Schöne und das Hässliche. Weil Gott wusste, ich kann mich dem Hiob anvertrauen, er ist standfest, er hält zu mir, egal was passiert. Satan hasst Jesus und alle, die ihm gehören und die glauben und Jesu Eigentum sind, die sich Jesus verschrieben haben, die sich Jesus selbst verkauft. Es gibt ein altes Lutherdeutsch, das sich Jesus verdingt haben. Verstehst du? Jesus sich verdingt haben. Die haben alle Dinge Jesus überlassen. Jesus, die Welt und Satan hasst euch und uns genauso, wie er Jesus gehasst hat. Wie heißt es in der Bibel? Wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt das ihre lieben. Aber ihr seid nicht mehr von der Welt, sondern ich habe euch aus der Welt erwählt. Darum hasst euch die Welt, weil du ein Erwählter bist. Gott hat dich versiegelt. Ja, der Heilige Geist, du bist ein Auserwählter Gottes. Gott hält sich an dir. Und du bist hier Gottes Stellvertreter auf dieser Erde. Du repräsentierst Gott, ich repräsentiere Gott. Manche haben gar komisches Gefühl oder denken, das kann ich nicht, das ist nur der Heilige Geist. Nein, du und ich, wir sind Repräsentanten Gottes und nicht der Papst in Rom. Wir vertreten Jesus Christus. Und darum geht der Kampf weiter. Darum wirst du verfolgt, wirst beneidet, wirst kritisiert, weil du dich mit Jesus identifizierst. Du behauptest, ich bin Kind Gottes. So wie Jesus gesagt hat, ich bin Gottes Sohn. Dass der hohe Priester gleich seinen Talar zerrissen hat. Dir geht es genauso wie Jesus. Die ganze Welt ist gegen dich, weil der Teufel das nicht versteht und die Ungläubigen das nicht verstehen. Sogar die Hausgenossen verstehen dich nicht. Wie hat Jesus gesagt, ich bringe ein Schwert in deine Familie. Dein Vater versteht dich nicht mehr, deine Mutter versteht dich nicht mehr, dein Bruder versteht dich nicht mehr. Niemand versteht dich mehr. Manchmal sogar nicht einmal der Pastor versteht dich. So, dir geht es nicht besser wie Jesus. Jesus musste sterben und du und ich, wir müssen auch sterben, Brüder und Geschwister. Wir sind Todeskandidaten. Wir haben unser Leben verschrieben auf Gedeih und Verderb. Jesus war ein Sklave, er diente Gott und er sagt hier, ihr seid nicht größer als ich. Ihr seid nicht größer als ich. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgt. Und sie werden den Herrn nicht anders behandeln als dich und mich. Und jeder, der zu mir sagt, er müsse nicht leiden. Weißt du, so Wohlstandsevangelisten, auf die pfeife ich. Verstehst du? Wenn sie ein bisschen älter werden, wenn sie, und so weiter, dann gehen sie. Der hier mal behauptet hat, so von Wort des Glaubensbewegung, behauptet, also, wer an Gott glaubt, der hat alles, er ist gesund, kerngesund und so weiter. Und er ist an einem Herzinfarkt gestorben. Verstehst du? Was nützt es, wenn die sagen, ja, das habe ich alles. Er ist an einem Herzinfarkt gestorben. Nicht nur einer, ich kenne noch andere mehr auch noch. Brüder, die haben Gott gedient, die haben geglaubt, Gott ist für uns. Gewiss, Gott ist für uns. Gott will, dass es uns gut geht. Aber wir haben kein Recht. Wir haben kein Recht und wir können Gott nicht fordern. So manche Evangelisten, manche Prediger auch hier in Berlin, manche sagen, du hast ein Recht auf Gesundheit, du hast ein Recht auf Erfolg, du hast ein Recht auf Wohlstand. Nein, wir haben kein Recht. Wir sind geliefert. Wir sind ja Leibeigene Jesu Christi. Uns geht es genauso wie dem Herrn Jesus. Und jeder, der sagt, ich muss nicht leiden, der hat Jesus verleugnet und kreuzigt ihn abermals. Weißt du, Jesus hat gelitten. Und wir müssen durch viel Trübsal, schrecklich, durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Jesus sagt, der Jünger ist nicht größer als sein Herr. Du bist nicht besser als Jesus. Und dir geht nicht besser wie Jesus. Und dir geht nicht besser wie den Aposteln, Jesus und so weiter. Die Lehre, dass man als Christ nicht mehr leiden müsse, Gesundheit und Wohlstand haben und so weiter. Ich sage dir eines, halte ich fest, diese Lehre ist von Dämonen, vom Teufel. Ja, das ist nicht von Gott. Wir bekommen unsere Errettung nur unter der Aufgabe und Hingabe unseres Lebens. Wir werfen alles in die Waagschale. Hier bin ich, Herr. Und nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Wer Jesus wirklich gehört, jetzt halte ich noch fest, der hat keine persönlichen Rechte mehr. Schrecklich. Wie diesen modernen Menschen, amerikanisch geprägt, verstehst du, Wohlstandsmenschen und so weiter. Ich habe keine Rechte mehr. Du hast keine Rechte auf so vieles in deinem Leben. Ich könnte doch eine ganze Liste auflisten. Du bist verkauft an Jesus Christus. Du bist ein Sklave Jesu Christi. Paulus schreibt es immer wieder. Ein Sklave, ein Knecht Jesu Christi. Du bist sein Knecht. Und du mit der Lebensübergabe hast du dein Todesurteil unterschrieben. Kapierst du das? Du hast dein Todesurteil unterschrieben. Herr, mit der Taufe ist nur ein Symbol, welche Form auch immer. Es ist Todesurteil. Du hast ein Todesurteil unterschrieben. Und das hasst der Teufel. Der Teufel will, dass du lebst. Der Teufel will, dass du dein Leben hier auf dieser Welt richtig gestaltest, dass du Erfolg hast und dass du Sieg hast auf der ganzen Linie. Er versteht dich nicht mehr. Mit der Lebensübergabe gibst du dein Leben auf hier auf Erden. Bitte denk drüber nach. Du gibst hier dein Leben auf, das natürliche Leben, um ewiges Leben zu bekommen. Im Himmel. Wer hier allem absagt, der wird alles bekommen. Warum hasst Satan und die Welt Jesus so sehr? Weil Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er hat die Hölle geleert und geplündert. Er hat die Gefangenen befreit. Weißt du, die Gefangenen, die ohne Gott gestorben sind. Den Geistern in der Unterwelt hat er gepredigt. Lies mal, was ich hier am Karsamstag gepredigt habe. Oder hört es an. Er hat den Leuten, die im Finsternis saßen, ein großes Licht angezündet. Und es gibt in der Hölle, in der Unterwelt keine Finsternis mehr. Viele Christen, und ich sage und ich behaupte, sind nicht wirklich errettet. Wenn ich so ihr Leben anschaue, sobald da irgendwo eine Fliege sich auf sie niedersetzt oder irgend so ein Moskito sie sticht. Lieber Pastor, bet für mich, ich werde bald sterben. Ja, bist du bereit zum Sterben? Mit deiner Lebensübergabe hast du dein Todesurteil unterschrieben. Denn wirkliche Errettung wird dich in direkte Auseinandersetzungen mit Satan bringen, mit der Welt, mit der Unterwelt sogar. Dann fängst du an zu fantasieren, siehst du Albträume. Der Teufel plagt dich mit allen möglichen Gedanken. Und du musst lernen, sogar deine Gedanken nachts zu kontrollieren. Deshalb ist es so wichtig, wenn du einschläfst, musst du sagen, lieber Heiland, ich befehle mich deiner Gnade. Auch heute Nacht, ich will schlafen. Satan, rutsch mir den Buckel runter. Und du musst um Blackout bitten für dein persönliches Leben, dass du, was du tagsüber erlebt hast oder was du gesehen hast, dass es dich nicht mehr belastet. Denn der Teufel versucht dich nachts zu quälen. Und so manche Menschen werden nachts gequält. Da schreien sie, da brüllen sie. Die werden nicht mehr im Leben fertig. Ja, warum? Weil sie nicht gestorben sind. Ein Toter schreit nicht mehr. Den kannst du kneifen, den kannst du beißen, den kannst du anzünden, den kannst du, was weiß ich, Ohrfeigen geben. Der bleibt ruhig. Der ist gestorben. In Lukas Kapitel 14, Vers 26. Wer nicht Und jetzt pass auf, sein Kreuz, nicht das Kreuz Jesu, sein eigenes, dein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das musst du zergehen lassen, diese Bibelstelle, und richtig anhören. Die meisten Leute deuten das so, dass man einfach die schlechten Dinge nicht annehmen muss oder die schlechten Dinge akzeptieren muss und einfach seines Weges weitergehen und dann diese irgendwie sagen, ja, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Du musst dein Kreuz auf dir nehmen. Was heißt das? Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 24, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn mir jemand nachfolgt und nachfolgen will, der verleugne sich selbst, verstehst du? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Und wenn jemand sein Leben verliert, um meines Namens willen und so weiter, der wird es wiederfinden. Denn was wird es für einen Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt und aber Schaden an seine Seele nimmt und das Leben einbüßt? Denn des Menschensohn wird kommen in großer Herrlichkeit, in der Herrlichkeit seines Vaters mit den Engeln Gottes, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Das ist das Kreuz auf sich nehmen, dass wir das tun, was Gott wollte. Das Kreuz ist ein Tötungsinstrument, ein schreckliches Instrument, was die Karthager den Römern übermittelt oder überliefert haben. Das Kreuz bedeutet unser Tod, die Hingabe unseres Lebens, da hängst, kannst nichts machen. Und Geschwister, genau das ist es, was der gute Kampf des Glaubens ist. Der Kampf geht weiter. Du kannst nichts machen. Bist ohnmächtig. Ja, ich kann alles, ich kann alles, ich kann alles. Blödsinn. Du kannst gar nichts, wenn es darauf ankommt. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ich kann alles, verstehst du? Das ist gekreuzigt werden. Die Hingabe unseres Lebens, und es ist eine freiwillige Hingabe. Von mir verlangt niemand mein Leben, dass ich Gott hingebe. Ich mache das freiwillig. Deshalb bin ich auch eine Freikirche. Die meisten Leute sind nicht bereit, ihr Leben hinzugeben. Weißt du, was das immer bedeutet? Sie glauben an die billige Gnade. Von wegen, dass sie ihr Kreuz auf sich nehmen, die möchten gesegnet werden, die möchten geheilt werden, die möchten berührt werden, die möchten, was weiß ich, durchgetragen werden. Aber der nehme sein Leben ganz ins, so, wie es kommt. Und dann wundern sie sich, wenn das nicht mal klappt in seinem Leben. Weißt du, wir müssen auch lernen, ohne Sieg zu leben, ohne Erfolg zu leben, ohne, ja, zu leben, verstehst du? Dass wir diese Dinge gar nicht brauchen. Einfach sagen, ich nehme die Stunden, wie sie kommen, einfach aus der Hand Gottes. Ich liebe mein Leben. Viele wundern sich, dass sie ihre Berufung nicht erreichen. Denn nach Ostern geht das Leben weiter. Nach den großen Durchbrüchen der Taufe. Oh, ich weiß, wie herrlich war meine Taufe, meine Bekehrung. Als ich mich bekehrt habe, habe ich das Grün der Bäume noch nicht so gesehen. Weißt du, die Welt war total anders. Ich hätte alle umarmen küssen können, alle küssen können und so weiter. Das war eine Revolution in mir. Weißt du, was da alles passiert ist? Aber dann begann die Detailarbeit, die Kleinarbeit, die Klempnerarbeit. Das muss erledigt und das muss erledigt werden. Wenn du Jesu Eigentum bist und deine Lebensübergabe geleistet hast, dann geht der Kampf erst richtig los. Dann gehörst du nicht mehr der Welt. Dann gehörst du nicht mehr deinem Mann, gehörst nicht mehr deiner Frau. Ganz recht, das ist so wichtig, das muss gesagt werden. Dann gehörst du nicht mehr deinen Kindern, dann gehörst du nicht mehr der Familie, denn dann gehört dein Geld nicht mehr dir. Verstehst du? Das ist Gottes Geld. Du lebst natürlich davon. Aber das ist nicht mehr dein Besitz. Dein Beruf ist dann vollkommen wurscht, verstehst du? Du hast dein Leben dem Herrn abgegeben. Und es kann sein, dass der Herr dich nach Afrika schickt. Oder in den Busch irgendwo. Oder in den Himalaya-Berge. Ja, wenn du dein Leben Gott übergeben hast, dann ist dir vollkommen egal, ob du Erfolg oder Misserfolg hast. Und dann ist vollkommen egal, ob du deine Karriere machst oder nicht. Ist egal. Auch wenn du Straßenfeger bleibst hier auf dieser Welt. Dann ist ja egal. Deine Ehre, dein Ansehen und deine Gesundheit. Und ich möchte es einfach betonen, wir haben so viel Wohlstandsglauben in unserem Volk, verstehst du? Die denken, wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Schwierigkeiten. Habe ich auch geglaubt, diesen Blödsinn. Bis ich eine Weile Christ wurde, bis ich auf die Schnauze gefallen bin, bis ich Schwierigkeiten bekam im Leben, habe ich gedacht, das gibt's nicht. Verstehst du, die alle erzählen vom Sieg und von der Herrlichkeit und was weiß ich. Und ich habe nur Kämpfe mit mir selber. Ich kann meinen Mund nicht halten. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und alles, was man als Christ tun sollte, die ganzen Tugenden, das habe ich gar nicht geschafft. Ich war entsetzt. Was für ein Waschlappen ich bin, verstehst du? Ich dachte, ich bin energisch, ich habe mein Leben im Griff, ich kann alles. Und ich habe gemerkt, du, Johannes, du kannst gar nichts. Wenn Gott dir nicht hilft, wenn Gott dir nicht beisteht, wenn du nicht die Fülle des Heiligen Geistes in deinem Leben hast, dann bist du nur Feigling. Und ich habe erst gemerkt, was ich für Feigling bin. Ich war kein Feigling. Ich war mutig. Ich bin für alles Mögliche auf die Barrikaden gegangen. Aber als es um Jesus ging, ich war der größte Feigling, bis ich erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 2. Das Kreuz ist so schmerzlich. Ist ja die schmerzvollste Art, einfach zu sterben. Lieber sterbe ich im Bett als am Kreuz, verstehst du? Und Jesus wäre auch lieber irgendwo anders gestorben als am Kreuz. Du siehst, vor deinen Augen schwimmt das Leben davon. Die Jahre fliehen. Ja, kannst nichts mitnehmen. Du merkst, ja, ich muss mich dem Leben ergeben. Ich muss den Kampf kämpfen gegen die Schmerzen. Je mehr Tabletten ich nehme, desto schlimmer wird es. Und je mehr ich behandelt werde, bestrahlt werde oder was auch noch immer, desto schwieriger wird das Leben. Je mehr ich Therapie genieße und was weiß ich, desto ja, mehr Probleme habe ich. Du kommst aus dem Krankenhaus, aus der Reha oder wo auch immer, da hast du noch mehr Qualen zu Hause, als du vorher gehabt hast. Und das ist es. Der Kampf ist, dass man sich dem Schmerz ausliefert in deine Wunde heilen. Wenn ich einmal bei dir bin, ist das alles vorbei. Der ganze Spuk. Und das passt den Wohlstandsgläubigen in unserer Zeit nicht. Das sind alles so verweichlichte Frommen. So nette Tanten. Wir können ohne der Hilfe des Heiligen Geistes überhaupt nicht das Kreuz verkraften. Also ich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Jesus wurde von einem Engel in dem Garten Gethsemane gestärkt. Und genau das ist, was wir brauchen, damit wir weiterkämpfen können. Jesus hat im Garten Gethsemane Blut und Wasser geschwitzt. Und erst als der Engel ihn gestärkt hat, ging der Sache weiter. Dann stand er auf und sagt, Brüder, lasst uns aufstehen. Der uns verrät, ist unterwegs und kommt schon zu uns entgegen. Und so viele Christen kasteien sich selbst und quälen sich selbst und sagen, oh Pastor, das Leben mit Gott ist so schwierig. Nein, ist nicht schwierig. Der Engel Gottes muss dich stärken und dich erquicken. Und du musst dir nicht noch Schmerzen zufügen, noch deine Situation verschlimmern. Tue, was er dir sagt. Tue, was er dir sagt. Gehorche seinen Befehlen. Demütige dich unter der Hand Gottes. Und das ist es. Herr, ich nehme das aus deiner Hand alles. Demütige dich unter der Hand Gottes. Das ist das Geheimnis, wie der Kampf weitergekämpft wird. Dass du gar nicht gegen Gott rebellierst. Warum schickst du mir das? Warum muss mir das passieren? Warum habe ich die Probleme hier? Einfach die Hingabe, Geschwister. Ohne Hingabe wirst du im Glauben nicht wachsen. Ohne Hingabe wirst du keinen Erfolg in deinem Leben haben. Ohne Hingabe wirst du keine Früchte tragen. Wie lange muss ich da noch aushalten hier? Verstehst du, wie lange? Weißt du, was Glauben ist? Glauben heißt, zu sagen, ich habe mich hingegeben. Ich vertraue dir, du hast die Sache zugelassen, du hast die Sache genehmigt, das ist für mein Leben bestimmt und ich halte mich daran fest, ich halte mich an deiner Hand fest, ich lasse dich nicht, Gott, du bringst mich schon durch. Satan will deine Hingabe bezweifeln und in Frage stellen, wie beim Hiob. Glaubst du, dass der dir nur dient, weil du ihn segnest? Gott liebt mich auch, wenn ich nicht gesegnet werde, wenn ich verflucht werde, wenn ich verdammt werde, wenn ich auf alle vier krabbele, wenn ich in der Asche liege wie Hiob. Ich bin auch gesegnet. Verstehst du, wie der Hiob? Ich muss nicht da die irgendwelche Lichtstrahlen sehen und was weiß ich, Engel Gottes auf- und absteigen sehen, weil Gott ist mit uns. Du hast dich Gott hingegeben. Das ist dein Beruf. Und es bleibt dabei. Du hast dein Leben ihm überschrieben. Alles, ja, alles, was du hast, das hast du ihm überschrieben, zu deinen Lebzeiten, nicht erst, wenn du tot bist. Da braucht sowieso niemand dein Leben. Du wirst diesbezüglich durch viele persönliche Prüfungen dann gehen, wirst getestet, ist, hast du es wirklich ernst gemeint? Verstehst? Hast du es mir wirklich übergeben? Ist das wirklich dein Ernst? Du musst dich jetzt bewähren. Und die Teufel versuchen alles Mögliche zu testen. Ist das wirklich ernst bei dir, dass du dich Gott hingegeben hast, dass du bereit bist, ans Kreuz zu steigen, dass du bereit bist zu schweigen, auch wenn du so viel Unrecht erlebst in deiner Umgebung, mit dir selber, an deinem Körper? Weißt du, das Schlimmste ist, Unrecht an seinem Körper zu erleben. Schmerzen, das ist ein Unrecht. Steht mir nicht zu. Aber ich habe sie. Ich habe ja keine, aber ich sage das ja nur so. Verstehst du, dass wir das alles erdulden müssen? Wir müssen dem Teufel zeigen, ich meine es wirklich ernst mit meiner Nachfolge, so wie der Hiob. Gott will in unserem, alles, was in unserem Leben passiert, vollenden. Und das, was er angefangen hat, alles, was in deinem Leben passiert, hat Gott angefangen, hat Gott zugelassen. Das ist kein Zufall. Das sind Zulassungen Gottes. Und alles, was in der sichtbaren Welt abläuft, hat Auswirkungen in der geistlichen Welt. Wie ertrage ich meine Schmerzen? Stehe ich stramm, stehe ich still? Halte ich durch? Jammere ich oder klage ich? Verstehst du, der Teufel will, dass du anfängst zu jammern, anfängst zu beschweren, dass du Mitleid suchst. Geschwister, denk doch an mich. Oh, wie schwer ich hab. Verstehst? Nein, denk an den Heiland, was er alles durchgemacht und durchlitten hatte. Nach deinem Bekenntnis zu Jesus geht der Kampf weiter. Hier wurde mit einem Mal alles genommen. Für ihn brach die ganze Welt zusammen. Alle seine Träume platzten. Alles zerbrach, was er hatte, an einem einzigen Tag. Und 9 Monate machte die Hölle durch, wenn ich so nachrechne, wie lange das alles so ging. Der ganze Spuk. Er hat sich gerade vor seinem, alles erholt von seinem Kummer, von seinen Schwierigkeiten. Oh, Gott sei Dank, das ist wieder vorbei. Ich baue wieder neu. Das Haus ist abgebrannt, aber ich baue wieder neu. Ja, und es kam Schlag auf Schlag. Eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Sag mal das. Der Mann, der das Lied geschrieben hat, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dieser Mann hat 3 Kinder verloren, als sein Haus ist abgebrannt und er war in Amerika und bei der Überfahrt ist seine Frau ertrunken, hat nicht überlebt. Und dann schreibt er dieses Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. Das ist Sterben, das ist Loslassen, Kinder loslassen, Haus loslassen, Beruf loslassen, Zukunft loslassen, Hoffnung, alle Hoffnung loslassen. Der Teufel ist ein Meister, einem Menschen ein Leid zuzufügen. Das ist ein Spezialist, das ist keine Perfekt. Um einem das Leben sauer und schwer zu machen. Aber von dem Moment an, an dem du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast, wir leben buchstäblich einen lebendigen Tod. Wir sterben täglich, sagt uns die Bibel. Wir werden täglich gekreuzigt. Wir werden täglich verachtet. Wir werden täglich, ja, in Zweifel gezogen. Unsere sichtbare Existenz stirbt jetzt tagtäglich, wenn ich mein Leben Jesus überschreibe, ihm übergebe. Weißt du, wir führen einen Krieg mit dem Satan. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 9 lese ich hier. Als Sterbende, und siehe, wir leben. Und Gott wird eines Tages uns alle Tränen abwischen von unseren Augen. Und Hiob Kapitel 42, Vers 1 und folgende Verse, da heißt es, und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Und dann erhört und er sagt, von bisher hatte ich nur vom Hören und Sagen dich vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Bisher hast du nur vom Hören und Sagen vernommen. Moses, Jeremia, der weinende Prophet, der Herr Jesus, ach Karfreitag, was der arme Kerl alles durchgemacht hat. Und Jesus sagt, beweint nicht mich, sondern beweint euch und eure Kinder. Viele kennen Gott nur von Hören und Sagen, vom frommen Geschwätz. Bis mein Auge dich gesehen hat. Weißt du, bis du gemerkt hast, du bei mir ist auch alles kaputt. Bei mir funktioniert auch alles nichts mehr. Der Kampf geht weiter. Und als er sah, war alles für ihn bedeutungslos. Er machte einfach aus nichts mehr raus. Auch wenn ich hier in der Asche liege und mich kratze. Und er hat wahrscheinlich die Pest gehabt in der letzten Phase. Sollte aufgeben. Seine Frau sagt, hör doch auf. Komm, hier, setz dich hin und mach dir ein paar schöne Stunden noch. Und dann sagte ich, weiß, mein Erlöser lebt. Und bisher hatte ich dich nur von Hören und Sagen vernommen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Er machte einfach weiter. Und das ist, der Krieg geht weiter. Mach dir nichts draus. Du bist im Schützengraben. Für den Herrn Jesus Christus, du kämpfst du für das Evangelium, für die Sache Gottes. Weißt du, manche denken, fürs Evangelium kämpfen, das ist auf die Mission, ins Missionsfeld, irgendwo zu gehen, auf Missionsfeld, den Afrikanern und den armen Leuten da irgendwie Kultur bringen. Nein, du liegst im Schützengraben für dich, es geht um dein Leben. Weißt du, vielleicht bist du kein Kämpfertyp oder ein Dulder. Weißt du, du nimmst die Dinge einfach, wie sie kommen, einfach nimm das und mach das. Der Kampf des Glaubens besteht aus Reibungen, Spannungen, Auseinandersetzungen, Anfechtungen. Das ist der Kampf des Glaubens mit dir selber, mit deinen Leuten links und rechts, mit deinen Geschwistern. Und ich werde Schwert bringen zwischen Schwester und Schwester, Bruder und Bruder, Geschwister und so weiter. Was glaubst du, was für Streit in manchen Familien ist? Die Perser sagen, wer kämpft, kann verlieren, aber wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Und der erste Schlag, sagen die Perser auch, der erste Schlag muss kräftig sein und dann ersparst du dir viele weitere Schläge. Herr, ich glaube und so weiter. Ich glaube, Geschwister, wir müssen kämpfen, bis die Hölle zufriert. Und dann kämpfen wir auf dem Eis weiter. So lang durchhalten. Und Jesus sagt hier, nicht Jesus, Paulus schreibt hier in Korinther, 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 2, wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber nur einer den Siegespreis gewinnt, der richtig läuft. Lauft deshalb so, Geschwister, schreibt er weiter hier, dass ihr gewinnt diesen Siegespreis. Und jeder Wettkämpfer lebt aber völlig enthaltsam. Deshalb konnten die Juden bei der Olympiade damals in Altgriechenland nicht mitmachen, weil die Leute nackt gekämpft haben, splitternackt. Und die waren beschnitten und haben sich geschämt. Verstehst du? Der enthält alles, er lässt alles los, die Klamotten, alles Äußere los. Verstehst du? Die wollen nur den Siegespreis haben. Und jene tun das, heißt es hier weiter, um einen vergänglichen, aber wir, Geschwister, wir kämpfen um einen unvergänglichen Siegeskranz. Darum laufe ich nicht wie einer, der ziellos läuft. Ich laufe geradeaus, sagt Paulus. Und wir fechten nicht in der Luft. Und so viele Christen fechten in der Luft, die denken so und so. Nein, der Kampf ist innen drin, nicht in der Luft. Und nicht unter deine Füße. Äußerlich, geistlich müssen die Dinge unter deine Füße sein. Sondern vielmehr, und jetzt pass auf, was der Paulus sagt. Wir fechten nicht in der Luft, sondern vielmehr, damit ich meinen Leib züchtige. Du, ich muss meinen Leib züchtigen, dass ich nicht saufe und fresse. Verstehst du? Dass ich im Wohlstand nur das Schöne und das Süße, nur einen Kuchen, jeden Tag um 3 Uhr Kuchen und Kaffee. Vielmehr züchtige und unterwerfe ich meinen Leib, damit ich nicht anderen predige und selbst verworfen werde. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es geht nicht um Werkgerechtigkeit, dass du dich anständig benimmst, sondern vielmehr, Herr, ich lebe aus deiner Gnade, bitte hilf mir, dass ich die Zähne zusammenbeiße, dass ich die Kontrolle über mein Leben behalte, dass ich nicht mutlos werde, dass ich nicht anfange zu zweifeln. Gott, siehst du nicht, dass ich verderbe? Matthäus Kapitel 5, Vers 20. Denn ich sage euch, sagt der Herr Jesus, was ist das wirklich, was dieses echte Kämpfen ist? Und bitte halte dich fest. Halte dich fest. Ich halte nichts vom Judentum. Aber hier ist was gesagt, was Jesus gesagt hat. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der schriftgelehrten Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht in das Himmelreich kommen. Wir müssen besser sein wie der Pharisäer, wie der schriftgelehrte Bibelforscher, wie der Rabbi. Unsere Gerechtigkeit muss besser sein als das der Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist es nämlich. Gott, ich danke dir. Guck mal, was der gedankt hat. Der hat gedankt, dass er den Zehnten geben kann. Der hat gedankt, dass er für Gott was tun kann. Und so weiter. Aber wir müssen noch besser sein als die. Die Juden. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Ja, nach der Lebensübergabe geht der Kampf der Bewährung weiter. Dass ich besser bin. Dass ich nicht vorbeigehe an dem, der unter den Räubern fiel. Dieser, weißt du, wie der Levit und der Priester. Ich muss beten. Ich muss beten. Wir gehen in die Gebetsstunde. Ich habe keine Zeit jetzt für das. Weißt du, du musst fragen, was ist das Wichtigste? Und das Wichtigste ist nicht die Gebetsstunde. Das Wichtigste ist der Mensch. Der Nächste. Der Mensch. Einfach der Mensch. Und wir leben so viel Sachen, für Dinge, für Geld, für das Vergängliche. Das Wichtigste ist der Mensch, der unter den Räubern gefallen ist. Gewiss, ich muss nicht allen Leuten helfen, die unter den Räuber fallen. Manche begeben sich selbst und dann suchen sie Mitleid. Aber wir müssen rausfinden, was ist echtes Leiden, was ist echt, wo du siehst, hier verreckt einer. Es geht um die Verwirklichung des Willens Gottes, damit wir das ewige Leben ergreifen, wozu wir berufen sind. Unsere Gerechtigkeit muss besser sein, als er für Pharisäer und Schriftgelehrten. Weißt du, viele denken, ja, du musst dich anständiger benehmen, du als hier mit nach dem Gesetz dich richten. Weißt du, wir müssen uns nicht nach dem Gesetz richten, wir müssen nach der Gnade leben. Das ist es. Der Pharisäer lebt nach dem Gesetz. Unsere Gerechtigkeit muss besser sein. Der Glaubenskampf besteht darin, dass ich nicht mehr aus mir selber kämpfe, sondern den Herrn durch mich wirken lasse. Herr, mach du das. Dass ich besser bin wie der Pharisäer und Zöllner. Und bei dem Zöllner heißt es, und er fand Gnade vor dem Herrn, weil er sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Du sagst ja, ich bin bekehrt, ich bin getauft. Du, wir sind allzumal Sünde und Mangel des Ruhmes, was wir Gott haben sollten. Wir glauben, ich bin fertig. Soll ich dir was sagen? Sei nicht enttäuscht und entsetzt über mein Leben. Ich muss mich jeden Tag ganz neu bekehren. Oder das glaubst du oder nicht? Ich muss jeden Tag Ja zu Jesus sagen. Ich muss jeden Tag sagen, Herr, dein Wille geschehe auch heute. Mir gefällt es nicht, mir schmeckt es nicht. Ich habe keine Lust. Aber Herr, hilf mir, dass ich deinen Willen heute tue. Wir müssen tagtäglich ringen um Gottes Wohlgefallen, Ja zu Gottes Wegen sagen. Ja, dass Gott gehorchen. Weißt du, jeden Tag ist was anders. Und ich kann nicht in der Routine leben. Das ist unser Kampf. Ich muss aus der Routine raus. Jeden Tag greift der Feind von woanders mich an. Ich muss aus der Routine raus. Und dann mich führen lassen und dann mich fügen, auch den Willen Gottes, auf seine Stimme hören und zu Gott die Treue halten. Herr, ich bleibe. Auch wenn alle, wenn die weggehen und die weggehen und die abfallen und jene abfallen, ich bleibe bei dir, Herr. Ich habe dich erkannt. Du bist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Ja, dieses Bleiben bei Jesus, das ist der Kampf, dass ich ständig an Jesus Rockzipfel bleibe und mich da festhalten an ihm. Herr, ich hilf mir, dass ich an dir bleibe. Ich möchte so gerne spazieren gehen, weil mein Leben selber so gestaltet, verstehst du? Aber ich muss mich immer an Jesus halten, wo er hingeht, wo er bleibt, wo er übernachtet. Dort muss ich auch übernachten. Das ist der Glaubenskampf zwischen Lust und Unlust. Weißt du, so viele Christen leben nur nach dem, wozu sie Lust haben. Heute habe ich Lust, in den Gottesdienst zu gehen, dann gehe ich heute in den Gottesdienst. Und manchmal, und ich muss ehrlich sagen, der Teufel gibt uns keine Freude zum Gottesdienst gehen oder Gott zu dienen oder das Richtige zu machen oder das Wahre zu machen, verstehst du? Zu dienen, unten durchzugehen, Demut zu üben. Der Teufel gibt uns dazu keine Lust und keine Freude. Das stinkt mir. Aber ich tue das trotzdem, weil es Gott will, weil es Gott gefällt. Ja, das ist Glaubenskampf. Das geht weiter. Da wird nicht gefragt, Lust oder Unlust. Der Kampf geht weiter. Aus allen, weißt du, und ich weiß, ich muss aus allen Situationen immer das Beste machen, mein Leben so gut gestalten, damit ich trotzdem schaffe, Herr, gib mir Lust. Ich habe heute keine Lust, aber gib mir Lust, schenk mir Lust. Heiliger Geist, mach mich lustig. Ja. Weißt, dass ich aus allen Schicksalsschlägen mit Gottes Hilfe das Beste daraus mache in meinem Leben. Ich muss es. Da plötzlich kriegst du Freude und Spaß, dass du aus diesen ganzen misslichen Lagen das Beste machst. Und Gott erlaubt uns, dass du innere Kämpfe durchmachst. Und das ist der Kampf, geht weiter. Auf Golgatha ist der Sieg da. Ostermond, Sonntag, verstehst du, der Herr ist auferstanden, ist wahrhaftig auferstanden. Und ich habe eine Kurskorrektur hier vorzunehmen. Ich habe oft gepredigt, das Grab ist leer. Aber ich muss euch heute sagen, das Grab ist nicht leer. Das Grab ist nicht leer. Das Grab ist zwar, im Grab liegt kein Jesus mehr, aber das sind die alten Leichentücher und Leinentücher, die sind schön zusammengelegt und die liegen im Grab. Das Grab ist also nicht leer, wie manche Fromme behaupten. Das Grab ist leer. Und das ist, wo der Kampf jetzt weitergeht. Da kommt Petrus an und sieht, alles so schön geordnet. Da hat der Herr Jesus keinen Kampf gehabt und da ist kein Leichenklau stattgefunden. Das ist alles ordentlich. Und deshalb, das Grab ist leer. Da ist Jesus nicht mehr drin. Aber die Leichentücher, die müssen schön geordnet werden jetzt. Deine Leichentücher. Das, was dich hier an diese Welt festhält. Das muss geordnet werden. Lass los, lass los, lass los, lass los. Lass all dieses los. Leg das dahin und das andere dahin. Und trenn. Das Wichtige vom Unwichtigen. Jesus sagt zu Petrus, Petrus, mach dich gefasst. Du wirst durch große Auseinandersetzungen gehen. Du wirst in Schwierigkeiten geraten. Lukas 22, Vers 32. Der Satan begehrt euch und er wird euch sichten, sieben oder wie es auch immer heißt und schütteln und so weiter und das letzte Körnlein aus euch rausholen. Aber, Peter, ich habe für dich gebeten. Doch bevor das passierte, der Herr hätte es auch verhindern können. Aber der Herr hat es nicht verhindert. Ich habe für dich gebeten, Petrus, dass dein und dass euer Glaube, nicht nur des Petrus, sondern auch der Jünger, nicht aufhört, der Glaube. Jesus steht für dich ein, Halleluja. Wenn du in Glaubenskrisen, Glaubenskämpfe hineingerätst, du musst die Lösung in deinem Glaubenskampf erleben. Der Herr steht zur Seite, der Herr verlässt dich seine nicht und Gott lässt uns nicht fallen. Halleluja, das ist meine Botschaft für dich. Der Kampf geht weiter, aber Gott lässt uns nicht fallen. Du musst nur das ewige Leben ergreifen. Ergreife das ewige Leben. Halte durch. Festhalten, Bruder, Schwester. Halte fest, wozu du berufen bist. Nein, ich bin zum Singen berufen. Ich bin zum Predigen berufen. Ich bin zum Beten berufen. Was weiß ich? Ich bin für gar nichts berufen. Ich bin berufen, um das ewige Leben zu ergreifen. Das ist meine einzige Berufung. Durchhalten. Na, du das. Treu bei der Sache bleiben. Es zählt nicht, wie viel Umwege ich gemacht habe, wie viel Krisen ich durchlaufen habe. Es zählt auch nicht, wie viele Menschen ich bekehrt habe oder wie viele Menschen ich gedient habe oder wie oft ich durchgehalten habe und nicht gestrauchelt bin. Das alles gehört dazu zum Leben, verstehst? Aber was wirklich zählt, Herr, ich habe weitergekämpft. Ich habe weitergekämpft. Und du hast mir geholfen, diesen Wettkampf zu beenden, durchzuhalten, diesen 10.000 Meter Lauf, bis zum Schluss, wie dieser Marathonläufer. Wir haben gesiegt. Und dann gab er den Geist auf. Das ist die Geschichte oder die Legende. Weißt du, Herr, ich danke dir, dass ich in deine Spur geblieben bin, dass ich nicht abgewichen bin. Das ist alles Gnade. Herr, du hast mir Gnade geschenkt. Und so manche starten sehr gut, wunderbar, haben viel trainiert, haben viel geopfert, haben auf vieles verzichtet, haben gekämpft wie die Löwen. Aber irgendwo haben sie dann aufgehört und aufgegeben, so wie dieser Bruder Demas, er hat die Welt wieder lieb gewonnen, steht in der Bibel einer. Der, weißt du, oder umgekehrt wie der Markus, Paulus, du treibst viel zu viel. Die große Zentralversuchung lautet bei vielen Christen, ach, weißt du, es hat keinen Sinn. Ich kämpfe, guck mal, und was habe ich erreicht? Nichts. Und das ist der Kampf. Damit darfst du stehen, dass es aussieht, du hast nichts erreicht. Und doch, je weniger du erreicht hast, desto mehr hat der Herr erreicht. Halleluja. Puh, tut mir leid, das zu sagen. Und es war alles vergebens. Alles vergeblich. Ich habe mal in Eppingen evangelisiert und nach der Evangelisation, da sind keine Leute gekommen. Ich habe mich gewundert, warum keine Leute gekommen sind. Also, das waren die Gläubigen da und so. Waren viele Gläubige, aber ich wollte Fremde haben, ungläubige Menschen. Und dann hat Gott zu mir gesagt, unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Und das hat mir viel geholfen. Meistens, wenn ich dort von Eppingen zurückfuhr, habe ich Migräne gehabt, also Kopfschmerzen. Und war manchmal zum Kotzen, aus welchen Gründen auch immer, verstehst du? Gewiss, das waren psychische Gründe, weil die Sache nicht, das stagniert und nicht so vorwärts ging. Und bis Gott mir das gezeigt hat, was da los ist, unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Und als ich das erfahren habe, habe ich gesagt, guck mal, Herr, ich arbeite, begehrt sich nicht. Und jetzt inzwischen sind zwei Gemeinden entstanden, also eine Gemeinde. Die haben sich gespalten. Und die Evangelisieren haben Erfolg, habe ich gehört, diese Tage. Und die haben auch Erfolg, der andere Gemeinde. Also, aber es sieht so aus, du hast keinen Erfolg. Wir müssen leben mit Misserfolgen. Und das ist der Kampf, geht weiter. Hat der Herr Jesus große Erfolge gehabt, als er dort am Kreuz hing? Puh, der hat überhaupt keine Erfolge gehabt. Alle Jünger sind weggelaufen. Sogar die letzten, nur außer Johannes ist stehen geblieben. Und seine Mutter und seine Brüder und Geschwister. Der äußere Kampf ist durch Jesus beendet. Aber jetzt kommt der innere Kampf. Und lass dich nicht unterkriegen. Arbeite an dir selbst. Auch wenn du immer wieder verlierst und denkst, ich habe nichts erreicht. Probiere es immer wieder. Der Glaubenskampf ist so eine Sisyphus-Arbeit. Weißt du, was das ist? Sein Bild aus der alten Griechen, aus alten Griechenland. Sisyphus war der König von Korinth. Sisyphus hat die Götter verärgert. So ist, steht in der Legende. Und die Götter haben sich eine Strafe ausgedacht für ihn. Er sollte einen großen Stein, der größer ist wie er, auf den Berg rauftragen oder raufschieben, einen riesigen Steinbrocken, und hat immer wieder versucht, von unten diesen Stein da hochzurollen, und immer meistens kurz vor dem Ziel hat Sisyphus versagt, irgendwie seine Kräfte nachgelassen, der Stein ist wieder runtergerollt und hat wieder von vorne angefangen. Und wir müssen auch immer wieder so eine Sisyphus-Arbeit machen, Geschwister. Der Stein ist so groß, so schwer, und als Sisyphus den Berg da raufgerollt hat, wieder anglitten, wieder runter, wieder von vorne anfangen. Und das ist, was ich dir sagen möchte, Bruder, Schwester, wir müssen unser Leben jeden Tag von vorne anfangen. Und wir denken, wir schaffen es bis an die Höhe, bis zur Spitze des Berges. Nein, wir schaffen es nicht so lang. Wir leben, wir werden damit zu kämpfen haben. Und so muss der König immer wieder von vorne anfangen. Und wir sind dazu verdammt, immer wieder diesen Felsbrocken von vorne den Berg hinaufzugehen. Sisyphus hat nie geschafft, den Stein bis zur Bergspitze zu bringen. Und ist ihm immer wieder entglitten und hinuntergerollt. Ich darf dir eines verraten, wir sind nicht allein im Kampf mit diesem schweren Stein. Jesus hilft mir, Halleluja. Sisyphus hat Jesus nicht gekannt. Es ist aber, ich kenne Jesus und er hilft meiner Schwachheit. Und er sagt, Johannes, gib nicht auf, gib nicht auf, gib nicht auf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja, das ganze Leben ist ein Glaubenskampf. Gegen unsere Gewohnheiten, gegen unser Stolz, gegen unsere Sünde, gegen unsere Gleichgültigkeit. Es ist eine reine Sisyphus-Arbeit. Jeden Tag. Jeden Tag. Und ich werde nie vergessen, wir haben zum ersten Mal so richtigen, deftigen, harten Hardrock-Konzert in der Gemeinde, wo ich in Stuttgart hier gedient habe, als junger Pastor. Also, da sind die Gläubigen gar nicht gekommen zu diesem Hardrock-Konzert, das war zu laut. Aber ein alter Bruder, und er saß vor diesen lauter, von dieser Boxen, und diese Livingstones, so hießen die, das waren nicht die Rolling Stones, sondern Livingstones hießen die damals, und die haben dann gesungen und Gott gelobt und gepriesen, also war christliche Musik damals, und der Bruder sitzt da vor dem Lautsprecher. Ich habe gesagt, Otto, der war schon in die 70 oder ja, so 70 Jahre war er alt. Da sage ich, Otto, hältst du das aus? Er sagt, oh, mein Kopf pumpt. Aber dann sagte Johannes, das war Saat auf Hoffnung, verstehst du? Und da waren einige hundert Leute, auch Drogensüchtige, die dieses Konzert besucht haben. Und Saat auf Hoffnung. Und alles, was wir tun in unserem Leben, ist Saat auf Hoffnung. Immer wieder, vom Neuen versuchen. Nochmals, ja, Christen sind doch keine Waschlappen. Doch, die sind es. Wenn Gott uns nicht hilft, sind wir Waschlappen. Feiglinge und Weichlinge und was auch immer. Und ich höre mit einem Bibelwort auf, Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. Wer aber beharrt bis zum Ende und treu bleibt und kämpft, der ererbt die Krone des Lebens. Wer treu bleibt bis ans Ende. Noch einmal. Ich probiere noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Jeden Tag neu. Und Herr, hilf mir. Herr, steh mir bei. Vielleicht schaffen wir am ersten Tag nichts. Wir schaffen auch am zweiten Tag nichts. Auch im ersten Jahr nichts und im zweiten Jahr nichts. Vielleicht am 20. Jahr. Weißt du, wir müssen nicht aufgeben. Gott hat uns schon prädestiniert. Gott hat uns schon erwählt für das ewige Leben. Halt's nur fest. Und Jesus sagt, ich hab's geschafft. Weißt du, wir stehen manchmal so wie diese Frauen. Die haben auch so Syndrom gehabt. Wer rollt unseren Stein weg? Wer rollt unseren Stein weg? Wer löst die Probleme? Und dann kommen sie an dem Stein, an der Grabestür hin. Wir kommen ja von Ostern her. Kommen die an der Grabestür hin. Da ist der Stein weggewälzt und der Engel sitzt da und sagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa. Weißt du, was Galiläa ist? Dort spielt sich das Leben ab. Dort sind die Fischer. Dort sind die Aposteln. Dort ist Kapernaum. Dort sind die großen Handelsstraßen, die Seidenstraße ist dort, geht vorbei. Ich gehe nach Galiläa, da wo sich das Leben abspielt. Und Jesus ist da, wo sich das Leben abspielt, wo das Leben passiert, wo gelebt wird, geweint wird, gelacht wird, gelitten wird. Halleluja. Der Kampf geht weiter. Vater, ich danke dir, dass du uns hilfst, auch diesen Sisyphus-Problem zu lösen. Die schaffen es nicht. Wenn wir auf uns schauen, wir sind gar bald verloren, wir sind schwach, wir sind elend, wir sind unfähig, wir sind so gar nichts fähig, Herr Jesus. Aber deine Gnade ist es, die ausreicht und die hilft uns. Alles, was wir tun und alles, was in unserem Leben geschieht, ist Saat auf Hoffnung. Halleluja. Segne meine Geschwister, die diese Predigt gehört haben und die jetzt noch in den nächsten Minuten hören werden. Stärke du sie. Oh, zeig ihnen, Heiliger Geist, Der Kampf geht weiter. Und die Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So damit wir sagen können, bisher hat mein Auge, bisher habe ich nur von dir vom Hören sagen gehört, nur dich vernommen. Ich habe so viele Bücher gelesen, so viele Predigten gehört. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Du bist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Lob und Dank. Halleluja. Und wir schaffen diese Sisyphus-Arbeit. Wir schaffen diesen Stein mit hinaufzubringen vor deinem Heiligtum, vor deinem Angesicht. Und wir lösen alle Rätsel des Lebens. Danke dir, Herr Jesus, für heute. Amen.